ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und da lautet die erste Frage: Name?
Klaus Dörr.
Herzlich willkommen, Herr Dörr, bei MDR Kultur. Geburtstag?
1961.
Okay, da lassen wir es. Geburtsort?
Neustadt an der Weinstraße.
Landschaftlich schön gelegen?
Durchaus, durchaus. Mhm. Berühmt durch seinen Wein.
Ist man da eher ländlich groß geworden in Neustadt?
Ja, definitiv. Neustadt hatte zu dem Zeitpunkt 50.000 Einwohner und wir wohnten, also meine Eltern hatten eine Bäckerei und wohnten auch noch in einer Art Vorort, also wie so eine Vorstadt. Mhm. Also nicht direkt im Zentrum, also eher ländlich.
Haus oder Wohnung oder Bauernhof?
Haus, eine Bäckerei.
Ach so, die war dann kurz gleich mit?
Das ist kombiniert gewesen zu dem Zeitpunkt. Die kleinen Bäckereien hatten die Bäckerei unten und oben drüber war die Wohnung.
Ach, ist ja schon wieder spannend. Dann haben Sie ja die Eltern auch immer arbeitend erlebt wahrscheinlich.
Immer und immer beide.
Aha. Profession, die eigene jetzt?
Geschäftsführer der Bühnenhalle, der Theater, Oper und Orchester GmbH.
Wobei der Weg ein gewundener war. Sie haben erst mal Krankenpfleger gelernt, nicht wahr?
Nein, ich habe in meinem Leben schon allerhand gemacht. Ich habe auch viel in der Bäckerei gearbeitet, also helfend natürlich nur, ohne Abschluss. Dann nach dem Abitur Zivildienst und der Zivildienst brachte mich ins Gesundheitswesen. Da war ich im Rettungsdienst beim Deutschen Roten Kreuz, habe dann eine Ausbildung gemacht als Krankenpfleger. Bin nach Abschluss der Ausbildung nach Berlin und habe dann relativ bald ein Studium der Wirtschaftswissenschaften in Berlin angefangen und das mit der Arbeit als Krankenpfleger finanziert, mit einer Teilzeitstelle, was gut kombinierbar war, weil die Zeiten, die für einen Studenten gut waren zum Arbeiten, waren vor allem für die Mütter, also die Kolleginnen, die Mütter waren gut, weil die natürlich gerne am Nachmittag zu Hause waren oder am Wochenende, während sie vormittags oder im Nachtdienst gearbeitet haben. Also das war sehr einvernehmlich und für mich sehr praktisch.
Wir gucken uns nachher noch genauer an, wie der Weg von dort dann in die konkrete Theaterarbeit geführt hat.
Sehr gerne.
Was hat Sie damals angetrieben? Was treibt Sie heute an? Das ist die nächste Steckbrieffrage.
Neugier.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Das ist eine gute Frage. Es hat ganz viel damit zu tun, mit welchen Menschen ich zu tun habe, wie eine Arbeitssituation ist. Und dann gibt es noch was Zusätzliches. Das ist ein Landstrich in Griechenland.
Den haben Sie irgendwann im Laufe Ihrer Biografie entdeckt und gedacht?
Durch meine beste, längste und älteste Freundin Anfang der 90er Jahre.
Aha. Und dann war das Gefühl welches?
Zu Hause zu sein.
Naja, ich glaube, zu Hause sein kann so vieles bedeuten und Sie leben ja dann nicht an diesem Ort, aber vielleicht ergründen wir das nachher noch genauer. Was muss zwischen Menschen passieren? Das war Ihre erste Antwort, damit Sie sich zu Hause fühlen?
Dass man guten Kontakt hat, dass man sich füreinander interessiert, dass man versucht, andere Positionen zu verstehen, dass man in eine gute Zusammenarbeit kommt. Das ist ja in vielen Berufen so, aber im Theater verbringen Sie ja wahnsinnig viel Zeit gemeinsam. Sie sehen Ihre Mitarbeiter zum Teil häufiger als Ihre Partner, ja. Also zeitlich. Ne?
Es wird in vielen Berufen so sein.
Das aber ist auch in den medizinischen Berufen so und deswegen ist es so wichtig, dass man ein gutes Arbeitsverhältnis hat, aber da auch klar trennen muss, denn es ist ein Arbeitsverhältnis.
Ja. Welche Musik hat jüngst berührt?
Jüngst? Beim Kulturspektakel, die Arie. Wissen alle, soll ich was dazu sagen
zum Kulturspektakel? Ja, bitte, welche Arie war das?
Ach so, nee, zum Kulturspektakel.
Ganz kurz, Kulturspektakel, aber jetzt wollen wir vor allem was über Sie erfahren.
Gut, das stellen wir zurück.
Welche Arie war das, die Sie so hat?
Die Königin der Nacht. Und davor aus Carmen Habanera. Also das sind dann ganz tolle, in der Situation bewegende. Ansonsten bin ich sehr treu im Hören meiner Musik, die ich liebe oder schon seit Jahrzehnten höre.
Und also, welche ist das?
Oh, das fängt bei Hans Eislers 14 Arten den Regen zu beschreiben an, geht über Tom Waits, kann aber auch Johnny Cash sein oder Adele. Also das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Miles Davis natürlich hat oft mit immer mal wieder Anlässen zu tun. Er hatte den 100. Geburtstag. Was kommt einem in Erinnerung? Dann findet man zu Hause zum Teil noch Kassetten.
Ach, Ist Klaus Dürr jemand mit so einer großen Sammlung an Kassetten, Langspielplatten?
Nein, muss man sich nein, so große Sammlung ist es nicht. Es gibt von allem etwas. Es gibt einige Platten, es gibt so ein kleines Kistchen Kassetten, es gibt eine Schublade CDs, eine Schublade DVDs. Jeweils habe ich damit aufgehört, weil der Sammeltrieb durch Möglichkeiten wie Spotify
Findet andere Kanäle
und die Medien, die man dann in der Hand hält, ist zwar schön, aber die gehen halt leider auch kaputt.
Wo liegt denn Ihr Enthusiasmus? Ist es die Musik oder gibt es da noch was anderes?
Künstlerisch?
Ja, oder in dem, wofür Sie sich
eigentlich komme ich aus dem Schauspiel in erster Linie. Was aber nicht heißt, dass sich das auf meine konkrete Arbeit auswirkt. Ich sage immer hier in der Bühnenhalle, ich habe Fünflinge. Wir haben ja 5 Sparten und die wollen auch gleichmäßig unterstützt sein.
Hm. Wo lassen Sie sich gerne inspirieren? Wovon? Ist es dann die Bühnenkunst? Oder?
Ja, definitiv. Hm. Also das war Jahrzehnte prägend.
Welches Buch heißt hier dennoch die nächste Frage? Hat zuletzt bewegt?
Das Buch ist nicht ganz neu, es kommt demnächst sogar schon die Fortsetzung raus. Ist von unserem Intendanten des Puppentheaters, Die Toten vom Saalstrand. Ich habe es erst im Sommer geschafft. Im Theater arbeiten heißt, man geht da morgens rein und abends nach Hause. Das heißt, man schafft einiges, was man gerne lesen würde. Eigentlich nur in so Zwischenzeiten über Ostern, zu Weihnachten und vor allem natürlich in den Theaterferien. So dass ich das lesen konnte. Der Roman firmiert als Krimi. Ist aber geht weit darüber hinaus, über DDR-Biografien. Also ich habe ihn mit sehr viel Freude gelesen. Er hat auch sehr viel Witz. Alleine der Einstieg, dass der Ich-Erzähler Legastheniker ist, fand ich schon wahnsinnig lustig. Und freue mich, glaube ich, jetzt im September kommt der zweite Teil raus.
Klaus Dörr zu Gast bei MDR Kultur. Letzte Steckbrieffrage. Wie beginnt der Tag?
Mit dem Wecker.
Schön, dass Sie bei uns sind. Der Geschäftsführer, der seit einem Jahr die Theater, Oper und Orchester GmbH in Halle führt. Ein Mehrspartenhaus mit Ballett, Schauspiel, neuem Theater, Thalia-Theater, Puppentheater, Staatskapelle und natürlich eben Oper. In Zahlen heißt das, habe ich im Netz gelesen, für ein Jahr, für eine Saison ungefähr 990 geplante Veranstaltungen, wenn wir jetzt auf die nächste Spielzeit blicken. Also grob 3 pro Tag, Herr Dörr, alle Achtung. Und 195.000 Besucher werden erwartet. Wie bewertet das der Geschäftsführer? Wie rechnet der?
Diese 195.000 geplanten Zuschauer sind immer zahlende Zuschauer. Wir machen noch diverse andere Veranstaltungen, Einführungen, Nachgespräche, auch kostenfreie Veranstaltungen. Oder wir erreichen ja ganz viele Zuschauer jetzt auch auf der Peisnitz beim Kulturspektakel. Aber für den Geschäftsführer sind natürlich die zahlenden Zuschauer entscheidend. Und diese Kennziffer ist im Zuwendungsvertrag von Land und Stadt auch so festgeschrieben, dass wir im Durchschnitt, das hat ganz viel natürlich mit Erfahrungswerten zu tun aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, im Durchschnitt 195.000 zahlende Zuschauer erreichen sollen. Und wir sind sehr bemüht, gemeinsam, gemeinsam bedeutet mit allen künstlerischen Leitungen, diese Zahl zu übertreffen und perspektivisch auch so anzulegen, dass wir auch in den zahlenden Zuschauern über die 200.000 kommen und möglichst mehr Zuschauende haben als Halle Einwohner hat.
Das wären so 225, 229.
Ja, das erreichen wir jetzt schon, aber da sind die nicht zahlenden Zuschauer dann mitgerechnet. Aber wie gesagt, für Wirtschaftspläne, für Planungen, für die Finanzen, für die Etats sind natürlich die zahlenden Zuschauer entscheidend. Aha. Und noch mehr die Unterstützung der Landesregierung und der Stadt.
Nicht zahlende Zuschauer, ganz wichtiges Thema. Da sind wir auch beim Kulturspektakel. Das haben wir jetzt schon erwähnt, das müssen wir tatsächlich kurz erklären. Was passiert da, warum ist das wichtig?
In Halle gibt es ja traditionell das Laternenfest. Sehr traditionsreich und die Bühnenhalle beteiligen sich jetzt zum 4. Mal daran. Das hat meine Vorgängerin quasi initiiert. Ich gebe zu, ich war vorm ersten Besuch etwas skeptisch, dachte, naja, Volksfestcharakter und wie geht das zusammen mit der möglichen Qualität für das Orchester, für die Sänger, für die Tänzer.
Ah, ja.
Und war sehr, sehr positiv überrascht und angetan von dem, was ich da letztes Jahr dann zu sehen bekam. Und wir erreichen zwischen 30.000 und 40.000 Menschen über diese 3 Tage, wovon ganz viele, und das berichten Sie auch selbst, noch nie ein Orchester live am Musizieren sehen oder eine Tanzkompanie tanzen. Und das wird wahnsinnig gut angenommen, kommt wahnsinnig gut an. Und das ist der Grund, warum wir das selbstverständlich fortführen. Aha,
da geht es um den Erstkontakt zu Menschen, die nicht ohne weiteres schon gebunden sind.
Ja, niedrigschwellig, würde ich sagen. Man muss nicht eine Karte kaufen, man muss sich nicht ein Datum raussuchen, überlegen, wie kommt man dahin, wenn man noch nie da war. Das ist ja was Neues, so ein Opernhaus. Und dann gibt es ja immer noch, wie soll ich sagen, so alte Hüte. Man muss sich anders anziehen. Und wie benimmt man sich? Dass das bei uns alles ganz niederschwellig ist, hat sich leider noch nicht überall rumgesprochen. Deswegen ist für uns, das betrifft sowohl die Staatskapelle als auch die Oper, als auch das Ballett, aber vornehmlich das Thalia, also ein Teil des Schauspiels, ganz wichtig, mit Schulen in Verbindung zu sein, Schulklassen frühzeitig an die darstellende Kunst ranzuführen, und zwar im weitesten Sinne, ob Schauspiel, Tanz, Musik, Gesang. Und das ist der Grund, warum wir ab der neuen Spielzeit, jetzt ab Oktober, auch wieder stärker das ehemalige Thalia-Theater mitbespielen.
Das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil das so ein wichtiges Thema ist, gerade das die Kulturschaffenden hier in der Region ja auch sehr bewegt. Das Thalia, ehemals Spielstätte, auch der von der öffentlichen Kulturförderung getragenen Häuser in Halle, war lange Zeit jetzt Spielstätte für die freie Szene in Halle. Und da gibt es große Sorgen bei der freien Szene. So die Überlegung, wir haben das Haus warm gehalten und bespielt und jetzt kommt ihr zurück und nehmt uns die Plätze weg. Was sagen Sie denen?
Wir sind da in guten Gesprächen. Das ist ja eine gemeinsame Initiative, die auch vor allem getragen wird vom Kulturamt. Der Ausgangspunkt war eine Havarie im Thalia-Theater letztes Jahr, bevor der Kinderfasching hätte stattfinden sollen, der ja auch eine langjährige oder jahrzehntelange Tradition hat, wo wir in den letzten Jahren immer auch im ehemaligen Thalia-Theater gespielt haben. Das waren dann immer so 4 Wochen, 5 Wochen. Und es gab im Frühjahr, im Januar, eine Havarie, sodass die Eröffnung verschoben werden musste. Und da stellte sich raus, dass innerhalb des Hauses um die Bühne herum, und ich rede nur von der Bühne, jetzt nicht vom Gebäude, bestimmte Dinge nicht funktionieren, wozu die Stadt nicht in der Lage wäre, das instand zu setzen, wozu wir aber mit unserer Man and Woman Power, mit unseren Werkstätten, mit unserem Material in der Lage sind. Und wir haben dann mit dem Kulturamt verabredet, dass wir so 5-6 Monate im Kalenderjahr bespielen und die anderen 5-6 Monate natürlich zur Verfügung stehen. Wie wir das perspektivisch machen, ob wir es schaffen, das Ganze besser zu verschachteln beispielsweise, das ist in der Diskussion.
Also Aufführung der freien Szene.
Richtig, jetzt im Auftakt ging das erstmal nicht, weil wir, wie soll ich sagen, natürlich haben wir ein gewisses Eigeninteresse und das ist mit uns auch nicht einfach. Wir sind ein Riesentanker, das heißt, wir haben auch eine Riesenverdrängung. Insofern verstehe ich natürlich, wenn es Bedenken gibt. Biografisch, da kommen wir vielleicht später noch dazu, ist es so, dass ich selbst 7 Jahre in der freien Theaterszene gearbeitet habe.
Sie zwar kennen die Perspektive.
Zwar nicht in Halle, sondern in Berlin. Und ich kenne die Perspektive, wenn man bangt um Probenräume, um Aufführungsmöglichkeiten, wenn man die Gelder nicht hat, um diese oder jene Miete zu zahlen. Die Frage sich immer wieder stellt, wo kommt ein Tonpult her, ein Lichtpult her, etc. Und vielleicht schaffen wir mittelfristig gemeinsam mit den freien Spielstätten und dem Kulturamt, das als Ort zu etablieren, der nicht einem gehört, sondern vielfältig genutzt wird.
Es ist ein heißer Stuhl, auf dem Sie da sitzen, auf dem Sie vieles auszufechten haben über die Stadtratssitzung in dieser Woche, in der über den Kulturetat entschieden wurde. Werden wir auch noch sprechen, da geht es nicht minder heiß her. Der Theatermanager Klaus Dörr, zu Gast bei MDR Kultur, seit Juli 2025 Geschäftsführer der Theater, Oper und Orchester GmbH in Halle in der Nachfolge von Uta van den Broek.
Thank you.
Was für Qualitäten, was für persönliche Qualitäten muss man denn mitbringen für so einen Posten, Herr Dörr? Ich stelle mir vor, man muss so gleichzeitig sehr, sehr streitbar sein, aber auch fähig zu schlichten beispielsweise.
Miteinander reden ist das A und O.
Aber Sie müssen ja auch Entscheidungen treffen und sagen, so jetzt hier geht's lang, mir egal.
Sie müssen Nein sagen können.
Aha.
Weil natürlich Wünsche, Hoffnungen, Begehrlichkeiten immer wieder auftauchen, mit Recht. Und je mehr Sie die Kunst kennen und die Kunst verstehen, desto mehr können Sie das nachvollziehen, dass das so ist. Es ändert nur nichts daran, dass der Etat oder auch die Möglichkeiten des Personals oder die Möglichkeiten der Räume begrenzt sind.
Das heißt, Sie müssen an irgendeiner Stelle einfach sagen, so das sind jetzt hier meine Maßstäbe, die wende ich jetzt an.
Nein, das ist nicht ganz so. Also das ist nicht ex cathedra und per ordere mufti. Das läuft alles sehr kommunikativ. Das ist so, dass wir uns mindestens zweimal im Jahr von Seiten der Buchhaltung, also Finanzbuchhaltung, mit mir natürlich, mit den künstlerischen Leitungen zusammensetzen. Da werden die Etats überprüft, die Steuerung der Etats, die sind immer im Bilde, wie der Stand der Dinge ist, wie viel Geld für Bühnenbilder, für Kostümbilder ausgegeben ist, wie viel für Gastkünstler und Künstlerinnen, damit alle auf dem Stand sind und es keine Überraschungen gibt am Ende des Wirtschaftsjahres. Und die Zahlen sind natürlich über Jahre und Jahrzehnte auch entstanden. Das ist jetzt nichts, was ein neuer Mensch erfindet. Du kriegst so viel, du kriegst so viel. Die kennen ihre Etats aus den letzten Jahren und sind auch alle sehr etattreu und sehr bestrebt, möglichst viele Zuschauer zu erreichen.
Wie viele Menschen führen Sie?
In der GmbH gibt es 466 Planstellen. Über alle künstlerischen Sparten, auch über die allen organisatorischen, administrativen Bereiche.
Ja, da gibt es ja so viel, was man noch mitdenken muss, von Requisite über Bühnenbild bis zu den Leuten, die Garderobe machen.
Ja, aber auch ganz viel im Hintergrund. Wir brauchen eine Lohnbuchhaltung,
natürlich,
wir haben eine Finanzbuchhaltung, wir haben eine IT, wir haben eine Rechtsabteilung. Das muss alles Hand in Hand funktionieren. Und unsere Aufgabe ist es, die Gewerke, die nah an der Bühne sind, zu befähigen, dass sie wiederum den Künstlern die Möglichkeit geben, dass die Auftritte reibungslos funktionieren. Ob das in der Kirche hier ist.
In der Ulrichskirche
mhm. oder draußen auf der Peisnitz oder in unseren 8 Spielstätten, die wir auf der Kulturinsel und im Opernhaus haben. Mhm. Das ist unsere Aufgabe, das reibungslos zu ermöglichen.
Wie gut ist die Theater- und Orchester GmbH denn da gerade aufgestellt? Wie ist Ihr Bauchgefühl?
Also es ist ja oft schwierig und ganz schwierig ist, Dinge zu beurteilen, die 17 Jahre, 18 Jahre zurückliegen und die, ich sage immer, es gab vor 20 Jahren gute Gründe und vor 10 Jahren und manchmal muss man die Gründe nur überprüfen, ob die auch noch zutreffen. Ich glaube, dass das im Nachhinein betrachtet eine sehr gute Entscheidung war, die künstlerischen Betriebe in eine GmbH zu überführen.
Es gibt ja da verschiedene Formen, muss man vielleicht kurz erläutern, dazu sagen, es gibt Vereine, es gibt, also wenn man deutschlandweit schaut, wie sind solche Bühnen und solche
Die Rechtsform solche spielt keine Rolle. Die entscheidende Frage ist die Finanzierung und die Finanzierung von Ensemble- und Repertoire-Theatern, so wie wir eins sind und wie wir das kennen, ob das Puppentheater, NT Thalia, die Oper, das Orchester, also mit den Kollektiven, Orchesterchor und so, lässt sich nur öffentlich finanzieren. Es gibt keine private Finanzierungsmöglichkeit von Ensemble- und Repertoire-Theater.
Für das kommende Jahr 2027 sind Fördermittel von 46,9 Millionen Euro ausgewiesen. Dann wird neu verhandelt werden, der Theatervertrag. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in diese Zeit jetzt, in die nächsten Jahre?
Ich mache das schon eine Weile. Und Finanzierungsfragen waren immer das Hauptproblem. Es ist immer die Hauptfrage, wo kommt das Geld her? Und Berlin hat beispielsweise 10 Jahre lang die Tarifaufwüchse nicht finanziert für die Theater. Das änderte sich erst so 2017, 2000, ganz genau weiß ich nicht mehr, aber auch davor gab es 10 Jahre einfach den Etat, den es gab. Und wenn die Tariferhöhungen und die Inflationsraten aus den vorhandenen Etats finanziert werden müssen, bedeutet das, dass sie von Jahr zu Jahr weniger künstlerischen Etat haben. Und insofern ist diese Frage für mich nicht neu, dass es offen ist, finanziert das Land mit, in welcher Höhe, was kann sich die Stadt Halle leisten. Es gibt immer wieder ganz viel Notwendigkeit, auf wichtige Punkte hinzuweisen, finde ich. Man sollte immer vorsichtig sein mit Zahlen, weil die nominale Zahl möglicherweise sehr gesteigert aussieht, wenn man das aber real betrachtet in Kaufkraft, dann vielleicht sogar weniger ist als vor 5 oder vor 10 Jahren. Das ist ganz oft zu beachten. Nur weil Dinge steigen, heißt es nicht, dass sie mehr werden.
Mit solchen Argumenten muss man natürlich aber auch erstmal durchdringen.
Definitiv.
Ja, sind Sie in einem guten Kontakt mit den politischen Entscheidern?
Also ich versuche das schon immer mit allen und habe das heißt, meine Mitarbeiterin hat das gemacht, alle Fraktionen des Stadtrats angeschrieben, dass ich mich gerne vorstellen würde. Mhm. Und wenn ich alle sage, meine ich alle. Mhm. Das haben auch alle bis auf eine angenommen. Da haben wir sogar nachgefragt, gab keine Reaktion, leider.
Wollen Sie uns verraten, welche?
Das ist doch klar. Mhm. Ich würde auch da das Gespräch führen. Mhm. Ich spreche mit so gut wie allen Menschen, mhm, wenn sie möchten. Wir haben eine Veranstaltung jetzt angefangen, das war das erste Mal im April diesen Jahres, als parlamentarischen Abend, wo wir auch alle Fraktionen eingeladen haben, also alle gewählten Parlamentarier. Ich weiß, Stadträte sind eigentlich keine Parlamentarier, aber man kann das trotzdem darunter subsumieren, im umgangssprachlich dann auch Landtagsabgeordnete und die eine Bundestagsabgeordnete, und haben das gemacht in unseren Werkstätten. Kostüm- und Dekorationswerkstätten, haben angeboten eine Führung durch die Werkstätten, die auch sehr gut angenommen wurde, haben ein kleines Programm gemacht, um ins Gespräch zu kommen, um auch zu zeigen, was da geleistet wird. Mhm. Wie viele Menschen da arbeiten im Hintergrund, was die können, dass die Dinge machen, die vielerorts gar nicht mehr gemacht werden. Wir produzieren ja Unikate für jede Premiere oder für jedes Konzert. Gut, die Kapelle ist wenig mit der Werkstatt in Verbindung, aber auch da gibt es manchmal Verbindungen. Wir brauchen gerade Schallsegel, da sind wir mit der Werkstatt im Gespräch. Und wir werden das fortsetzen, das heißt, wir machen diesen parlamentarischen Abend auch nächstes Jahr und werden auch wieder alle einladen. Vielleicht machen wir es ja an einem anderen Ort, vielleicht im Orchesterprobenraum, in der Oper oder auf der Kulturinsel, das wissen wir noch nicht.
Die Stakeholder ins Haus holen ist so ein bisschen ein gern genommenes Konzept. Interessant zu hören, wie Sie das umsetzen. Was würden Sie denn sagen, wie ist in Ihrem Haus jetzt eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt der Geist? Wie ist der Zusammenhalt?
Ich empfinde den Zusammenhalt sehr, sehr produktiv. Wir hatten gerade eine Veranstaltung auf der Kulturinsel, der Esel, der auf Rosen geht, also wo Menschen aus der Zivilgesellschaft, Ehrenamtler geehrt werden. Es war ganz toll, das hat wir sagen immer die Mannschaften, ne? Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Gewerken, haben das ganz hervorragend vorbereitet und durchgeführt. Ähnlich ist es jetzt auf der Kulturinsel. Also NT hat natürlich schwerpunktmäßig die Mannschaft aus dem NT gemacht. Jetzt auf der Kulturinsel ist schwerpunktmäßig eher die Oper beteiligt. Aber natürlich nicht nur, alle sind irgendwie beteiligt, nur die Kollegen aus der Oper betreuen die große Bühne.
Worauf ich mit der Frage hinaus wollte, Herr Dörfer, wenn ich ganz kurz nachhaken darf. Ich könnte mir vorstellen, dass in Zeiten, in denen wir eine AfD haben, die in Umfragen führt oder sehr gute Ergebnisse für die Landtagswahl erwarten darf und die eine Kulturpolitik verfolgt, die ganz klar sagt, wir brauchen eine Kulturpolitik, die sich an den Traditionen unserer Nation orientiert, die im Stadtrat in Frage stellt, was sie tun in diesen Häusern, die sehr stark kritisiert, das Programm wäre zu weit weg. Das war, glaube ich, eine Wortmeldung in der letzten Stadtratssitzung von dem, was die Menschen tatsächlich bewegt, die sie also stark in die Kritik nimmt und auch durchaus vor existenzielle Fragen stellt, dass das Ängste auslöst bei den Mitarbeitern, die sie haben in ihrem Haus. Und da wollte ich gerne wissen, wie gehen Sie im Haus damit um, wenn ich frage, wie ist der Geist gerade, wie ist der Zusammenhalt?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich spreche gerne mit Menschen und würde auch gerne mit Menschen sprechen, die das, was wir machen, kritisieren, auch innerhalb des Hauses. Und Sie können natürlich davon ausgehen, dass aufgrund der gaußschen Normalverteilung es auch viele AfD-Wähler innerhalb der Bühnenhalle gibt. Mhm. Das ist ganz normal. Aber das wäre ein Wunder, wenn das anders wäre. Diese Positionen werden aber nicht an uns herangetragen, bedauerlicherweise. Und natürlich sägt man zum Teil an dem Ast, auf dem man sitzt. Wenn Sie von nationaler Kulturpolitik sprechen und Theater, ist das ein Widerspruch in sich. Weil Theater im weitesten Sinne, wenn ich von Theater rede, meine ich immer die darstellenden Künste, sind ein europäisches Projekt von Anbeginn. Ohne die griechische Antike kein Theater. Ohne Shakespeare kein Theater. Die Verbindung der Musik, ob das Richard Wagner ist oder wer auch immer, auch von Goethe, wer auch immer, alle hatten Verbindungen ins europäische Ausland. Das ist jetzt alles aufzuzählen, führt zu weit. Theater ist ein europäisches Projekt und dadurch nicht reduzierbar. Und man kann viele Stücke der deutschen Klassik, des Sturm und Drang, machen. Man kann sie nur nicht mehr machen, wie es geschrieben steht. Ich habe bei einer Einladung ins Literaturhaus letztes Jahr, wurde ich auch darauf angesprochen, mein eigenes Verhältnis zum Faust, zu Goethes Faust beschrieben. Das war das einzige Buch, was ich in jungen Jahren auf eine Reise mitgenommen habe. Ich liebte diese Sprache. Mir war nicht klar, dass Gretchen minderjährig ist, bis ich das dann per Literatur festgestellt habe. Wie wollen Sie damit umgehen? Sie können nicht so machen, als ob das nicht so ist.
Also das ist ein Plädoyer jetzt für die Aktualisierung dieser
Sie
Klassiker.
Sie müssen sich zu diesen Fragen verhalten. Das ist bei Heinrich von Kleist und dem zerbrochenen Krug auch nicht anders mit Eva. Also es handelt sich ganz oft um Strukturen. Ob die Sprache toll ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber Sie können das nicht eins zu eins auf die Bühne bringen.
Mhm. Thema Werktreue. Thema, was meinen wir eigentlich, wenn wir
Klassiker inszenieren? Ja, wenn wir Werktreu musizieren würden, also wenn wir Bach auf den Originalinstrumenten spielen würden, würden die Zuschauer rausrennen. Das ist für unsere Ohren gar nicht mehr.
Wollen wir es mal konkret machen und auf die Sachen schauen, die Sie vorhaben in der Spielzeit jetzt? Vielleicht nehmen wir uns die beiden Opernpremieren
Aber
jetzt,
ich wollte mich auch nicht drücken vor diesen Fragen, die jetzt gerade zum Beispiel im Stadtrat aufgetaucht sind.
Wie nah bin ich eigentlich an meinem Publikum? Das meinen Sie jetzt?
Ja, also auch diese Diskussion kenne ich seit 30, also was heißt 30? Ehrlich gesagt noch länger Jahren, nämlich als Zuschauer. Ich bin ja in den späten 70er, frühen 80ern so Theater sozialisiert am Nationaltheater in Mannheim. Und auch da gab es schon die Diskussion, wer kommt, wie kommt man da hin. Ich kam über die Theatergemeinde. Wir können das gerne nachher noch vertiefen, wenn Sie möchten. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass da Chimären aufgebaut werden. Also ich bin jetzt zwar erst 14 Monate in Halle, habe aber natürlich versucht, in allen Sparten mir möglichst viel anzuschauen. Und es wird behauptet, wir würden die Zuschauer belehren. Mir ist kein einziger Abend begegnet, wo ich das Gefühl hatte. Selbstverständlich gab es Gedenkveranstaltungen zum Anschlag auf die Synagoge. Oder es gab mal eine Veranstaltung zum 30. Todestag des Dichters Heiner Müller. Das ist keine Belehrung, das ist Aufklärung. Was da im Einzelnen gemeint ist, weiß ich nicht. Und dass mir von unseren 1000 Veranstaltungen auch nicht alle 1000 gefallen, das versteht sich doch von alleine. Und Theater? Und in dem Fall gilt es natürlich primär, also weniger fürs Konzert, mehr für die Oper oder noch mehr fürs Schauspiel, muss streitbar sein. Es verhandelt Gesellschaft. Das ist der Ursprung der griechischen Tragödie, ist die Verhandlung gesellschaftlicher Konflikte.
Wie machen Sie das in der kommenden Saison? Schauen wir auf die Opernpremieren, die Sie geplant haben, La Traviata, die Zauberflöte.
Vorsicht, ich mache das nicht.
Das stimmt. Sie sind
also wir haben eine ganz, ganz klare Trennung zwischen der wirtschaftlichen, administrativen, organisatorischen Leitung, das bin ich, und den künstlerischen Leitungen.
Sie können uns aber trotzdem was verraten über den
Selbstverständlich, mit Vergnügen. Und ich freue mich auch auf alles, was wir hier machen. Aber die Entscheidung der Ausrichtung, der künstlerischen Ausrichtung, der Wahl des Programms, Stücke, Konzerte, obliegt selbstverständlich den künstlerischen Leitungen und ihren Teams.
Sagen Sie uns bitte, Klaus Dörr, Sie haben ja auch auf der künstlerischen Seite gearbeitet, viele, viele Jahre in Stuttgart und in Berlin. Was bedeutet es, in einer Stadt wie Halle solche Klassiker ins Programm zu nehmen, wie La Traviata und die Zauberflöte? So viel kann ein Geschäftsführer sagen, oder?
Ja, Theater, wie gesagt, ich meine das immer im weitesten Sinne, also darstellende Kunst, Theater ist auch ein Erinnerungsmedium. Das heißt, eine Oper in der Stadt, in jeder Stadt, braucht Mozart, braucht Wagner, ich rede jetzt im Speziellen von der Oper, braucht Puccini, braucht Verdi, braucht aber auch Schrecker. Das war jetzt in der letzten Spielzeit, kam ganz toll an. Also man muss auch immer wieder Dinge machen, die nicht erwartet werden. Mhm. Aber ich betone, Erinnerungsmedium natürlich. Und das ist ganz viel Identifikation und Tradition, was wir machen an Musik, an Oper, an Theater. Ich habe vorhin schon gesagt, griechische Antike, Shakespeare, aber auch nordische Dichtung wie Ibsen gehören dazu. Die Eröffnungspremiere im NT ist Hedda Gabler.
Eine Frau, die mit dem Leben hoch unzufrieden ist, werden wir gleich nachher noch vertiefen. Was uns dieses Stück zu sagen hat, jetzt lassen wir erstmal die Tradition anklingen und hören eine Fassung für Streicher aus Mozarts Zauberflöte, eigentlich eine Arie. Nun vergiss leises Flehen, süßes Kosen, hier orchestral. Theatermanager Klaus Dörr ist zu Gast bei MDR Kultur, seit Juli 2025 Geschäftsführer der Theater, Oper und Orchester GmbH in Halle. Herr Dörr, Sie kamen ja aus einer Situation nach Halle, bei der man sich als Beobachterin oft fragt, wie geht es für diesen Menschen jetzt weiter? An der Volksbühne, dahin wurden Sie im März 2018 zunächst als geschäftsführender Direktor berufen. Dann wurden Sie nach dem abrupten Ende der Intendanz von Chris Derkon dort zum kommissarischen Intendanten. Und 3 Jahre später haben Sie die Volksbühne wieder verlassen wegen Vorwürfen, die Sie stets bestritten haben. Machtmissbrauch hieß es da, oft im Kontext der MeToo-Bewegung eingeordnet. Diese Vorwürfe haben sich später als haltlos erwiesen. Den Prozess gegen die Taz, die diese Vorwürfe veröffentlicht hatte, haben Sie im Sommer 2022 gewonnen. Aber das ist natürlich ein Thema, mit dem Sie bundesweit in der Öffentlichkeit gestanden haben. Und in diesen Zeiten, in denen das Netz nicht vergisst, bringt jede Suche nach Ihrem Namen dieses Thema wieder hoch. Lässt sich irgendwie umreißen, was das biografisch bedeutet?
Das stellt alles auf den Kopf.
Ja.
Sie stellt ihr komplettes Leben auf den Kopf und sie sind gezwungen, alles neu zu befragen.
Was hieß das für Sie konkret? Zunächst mal war das das Ende der Beschäftigung an der Volksbühne. Und mit welchen Fragen sind Sie dann weitergegangen?
Die Vorwürfe waren 3 Monate, bevor mein Vertrag sowieso endete. Der begann, wie Sie schon sagten, im April 2018, war 2-mal verlängert worden und dann gab es Vorwürfe Anfang, immer, also relativ, das ging alles relativ zügig. Ich habe auch so ganz schnell dann meinen Rücktritt erklärt, weil sie in meinen Augen der Sache nicht Herr werden medial. Mhm. Sie gießen nur Öl ins Feuer, egal wie, egal was sie sagen, kriegen Lob von der falschen Seite. Und ich habe dann sofort gesagt, dass gerade in Anbetracht, wir waren ja noch innerhalb der Pandemie auch, das heißt, die Monate davor gab es so gut wie keine Präsenztätigkeit. Und diese 3 Monate waren für das Theater nicht wirklich relevant. Es begann eine neue Intendanz danach. Ich war finanziell abgesichert, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ich wurde ja auch weiter bezahlt. Also eine Freistellung heißt ja nicht, dass man nicht bezahlt wird.
Für diese 3 Monate, die der Vertrag
Ja, und dann hatte ich auch, weil ich zugestimmt hatte, vorfristig aus dem Vertrag des geschäftsführenden Direktors auszugehen, eine Abfindung bekommen. Das war ganz unabhängig davon, das war schon im Jahr 2019 entschieden, dass ich nicht mit dem designierten Intendanten dann weiterarbeite.
Gibt es da was, wo Sie sagen, das nehme ich für mich daraus mit, das habe ich gelernt?
Also ich werde das natürlich nicht vertiefen. Medial ist zu dem Thema sowieso alles gesagt. Es gab zum Glück Nachrecherchen von anderen Medien, die das alles auch öffentlich klargestellt haben. Und dann gab es den Bewerbungsprozess zum Beispiel für die Stelle in Halle.
Da haben Sie es natürlich auch alles nochmal
ausbreiten Ich habe das müssen. Von mir aus natürlich sowohl im Bewerbungsschreiben als auch in den Gesprächen thematisiert. Und wie ich vorhin sagte, es stellt Ihr Leben auf den Kopf. Sie müssen alles befragen und meine Grundhaltung zur Trennung von Arbeit und Privat hat sich natürlich fundamental verändert.
Die sind vorsichtiger.
So kann man nicht sagen. Es gibt einfach so gut wie keinen Austausch von Funknummern. Es wird fast niemand geduzt. Bestimmte Veranstaltungen, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ganz einfach. Und das war verwässert, würde ich sagen, in den Theatern und ist nicht gut. Und ich habe das auch gemacht und das war auch nicht gut.
Ja. Was Ihre Biografie charakterisiert, Klaus Dörr, finde ich, sind Spannungsfelder. Wenn ich mir anschaue, wir hatten vorhin schon das Thema Politik, diese ständige Jonglage mit schwer vereinbaren Dingen. Wenn ich mir anschaue, wie Sie sich haben ausbilden lassen, wie Sie sozialisiert sind, dann gibt's da auch so Spannungsfelder. Einer, der auf der einen Seite der mit den Zahlen tanzt, der mit den Zahlen spielt. Auf der anderen Seite jemand, der sagt, meine größte Inspiration ist die Bühne, ist das Künstlerische. Sie haben auch im Künstlerischen gearbeitet. Würden Sie sich selber als jemand beschreiben, der sich in solchen Widersprüchen und Ambivalenzen zu Hause fühlt? Suchen Sie das?
Theater machen ist Leben im Widerspruch.
Ja.
Sie produzieren ja was, wo Sie gar nicht wissen, was damit passiert.
Und es sind lauter Leute, die mit ganz großem, hohen persönlichen Engagement sich treffen, um gesellschaftliche Themen zu verhandeln. Also am Theater ist der Streit eingebaut.
Einfache Antworten sind nichts für mich. Es gibt keine einfachen Antworten. Monokausale Antworten werde ich immer sofort hellhörig, weil das nicht sein kann. Das Leben ist komplex. Und wir leben permanent im Widerspruch. Wir arbeiten für die Bühne und ob das funktioniert, wissen wir immer erst hinterher.
Sie sind ans Theater gekommen Anfang der 90er nach Berlin, also in eine Umbruchszeit, in der das Theater auch wichtig war als dritter Ort, als Ort, an dem Dinge verhandelt werden. Was hat Sie da interessiert, konkret in der Arbeit? Was hat Sie angezogen? Welche Stücke waren wichtig? Welche Theatermacher?
Das Wort der dritte Ort ist ganz wichtig, was Sie gerade sagten, weil es ganz wenige öffentliche Orte noch gibt, wo Gesellschaft verhandelt wird, wo man sich, und in dem Fall ist es ja auch klar, zuhören muss. Wenn ich im Zuschauerraum sitze, muss ich zuhören. Meine erste Theatersozialisation, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, erfolgte am Nationaltheater in Mannheim, dank meiner Lehrerin damals. Wir lebten auf dem Dorf, also meine Eltern waren unterdessen umgezogen mit ihren Kindern, also mit meiner Schwester und mir. Und da gab es die segensreiche Einrichtung der Theatergemeinde. Die haben das organisiert, dass man mit dem Bus dahin fahren konnte. Das waren so 20, 25 Minuten. Und vor allem, dass man nachts wieder nach Hause kam, also nach der Vorstellung. Das hat sich fundamental verändert durch diese ganzen Einrichtungen des öffentlichen Nahverkehrs, wie sie jetzt vorhanden sind.
Und dann in Berlin mit diesen Theatererfahrungen.
Dann gab es den Wechsel nach Berlin.
Das muss anders gewesen sein.
Das war gefühlt das Paradies. ich war ja noch in der Klinik Vollzeit beschäftigt, hatte meinen Dienstplan, Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst, das ging meistens wochenweise und habe meinen Freizeitplan nach dann den Spielplänen der Theater gemacht.
Und dann gab es Begegnungen mit Heiner Müller und Thomas Brasch. Also Müller als großes Vorbild.
Nicht persönlich.
Also, aber Thomas Brasch schon.
Thomas Brasch habe ich kennengelernt, ja. Müller habe ich einmal kennengelernt, weil er in seiner, also ganz kurz, aber das kann man nicht als persönlich bezeichnen, weil er seinen Geburtstag immer im Berliner Ensemble feierte und dann irgendwas machte, was ihm Spaß Spaß machte, nämlich zum Beispiel Filme zeigen. Und dann saß ich direkt vor ihm in der Reihe. Aber das gilt natürlich nicht als persönlichen Kontakt.
Aber man saß im Dunstkreis in der Aura, okay.
Ich habe ihn wahnsinnig bewundert, tut es heute immer noch. Er ist für mich der größte deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts, muss man dazu sagen. Ne? Also, ich lese das immer noch und es gab eine Zeit, da habe ich mir alles von ihm angeschaut oder angehört. Ich bin nachts wach geblieben, weil er mit Alexander Kluge, Kluge mit ihm Interviews geführt hat. Und das Tollste war, dass Müller eigentlich auf keine Frage geantwortet hat.
Das hat ihm gefallen.
Das gefällt mir sehr gut. Hat immer das erzählt, was er erzählen wollte.
Ich habe meine eigene Welt im Kopf.
Aber Kluges Interviewtechnik war auch eher der Gestalt, dass er erstmal ein Referat hielt. Also diese beiden Meister, den beiden zuzuhören, war einfach toll.
Nehmen Sie uns mit in Ihre Zeit am Berliner Ensemble, das war ja das erste Haus.
Ganz kurz, Ihre Frage war ja noch mit Berlin und Paradies. Das war so, ich konnte einen Abend im dritten Hinterhof in der Nürnberger Straße mir den Auftrag von Heiner Müller angucken und am nächsten Abend Lucullus in der Staatsoper unter den Linden. Das heißt, es gab ein wahnsinniges Spektrum von freier Theaterszene, ganz, ganz schlecht finanziert damals, also noch schlechter als heute, und das, was man Hochkultur nennt, in der Philharmonie, und ganz viele freie Theater entstanden ja in den 90ern. Es gab ganz viele Räume, die nichts kosteten. Hm. Sie konnten Aufführungen machen, sie konnten proben, da wurde was saniert, dann stand das leer und dann hat man gefragt, ob man da nicht für 4 Wochen proben kann.
Gegen also alles. Ein hochinspirierter Mit-30er, der diese wilden 90er erlebt da.
Auf jeden Fall, ja. Natürlich. Das war auch die Hochzeit von Techno. Also der ganzen Clubs, die halt diese Zwischennutzung machen konnten.
Sie machen gerade den Heiner Müller mit mir und hauen wieder ab. Die Frage war, Berliner Ensemble, was hat Sie da an dieses Haus gezogen?
Wenn Sie theatersozialisiert wurden in Berlin der frühen 90er Jahre, gab es 2 Fixpunkte. Das war die Volksbühne von Frank Castorf und das Berliner Ensemble, nicht nur mit Heiner Müller. Anfangs waren das ja 5 Könige auf einem Hof. Peter Pawlitsch und Fritz Marquardt und Peter Zadek und Matthias Langhoff und Müller. Das wechselte dann und nach seinem Tod gab es auch diverse Wechsel. Also das waren so die beiden Kristallisationspunkte. Frank Castorf sowieso und das Theater an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Und innerhalb meines Studiums brauchte es ein Praktikumssemester. Mhm. Und dann
Sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert.
Wollte ich unbedingt im Theater das machen, habe in der Kantine nach einer Vorstellung den damaligen Geschäftsführer angesprochen. Der guckte mich ganz komisch an, musterte mich und sagte, hatten wir noch nie, jetzt haben wir eine gute Idee. Und soll mich bei seiner Mitarbeiterin melden, das habe ich dann gemacht. Habe bei denen dann im April 97 angefangen. Die haben mir relativ schnell einen Vertrag gegeben in Höhe des Salärs aus dem Krankenhaus. Das heißt, als Praktikant schon bezahlt. Und war dann noch 2 weitere Spielzeiten als Assistent am Berliner Ensemble des technischen Direktors, aber vornehmlich für Personal und Organisation.
Aha.
Aber hatte auch so Einzelprojekte, unter anderem die Betreuung von Thomas Brasch, weil Sie vorhin danach fragten.
Genau.
Der hatte ein Konvolut, musste man damals sagen. Es hieß Mädchenmörder Brunke. Daraus wurde ein Bändchen bei Suhrkamp, aber es war wie, ich glaube, 2000 Seiten. Und das wollte er gerne auf die Bühne bringen und in den Wirrungen und vielleicht auch Irrungen, ich war ja nicht in der künstlerischen Leitung, ich war Assistent, aber den Nachwehen nach Heiner Müllers Tod im Dezember 95 bis zur Übernahme des Berliner Ensembles von Klaus Peymann ist einiges geschehen, einiges gelungen. Ich erinnere mich sehr gerne an eine Inszenierung von B.K. Dragelehn, Lebendes Galilei. Aber die Lesung dieses Konvoluts, dieses Werks von Thomas Brasch fand nicht statt. Und dann starb er auch. Das war alles relativ zeitnah.
Begegnungen, die Klaus Dörr geprägt haben. Es gab noch die mit Armin Petras, eigentlich eine intensive Zusammenarbeit, eine intensive Zeit. Das werden wir jetzt in den verbleibenden Minuten dieser Sendung nicht mehr in aller Ausführlichkeit erzählen können. Aber erzählen Sie uns von Armin Petras Weggang und der Entscheidung, die Sie dann treffen mussten. Wo waren Sie damals, worum ging es?
Wir waren 7 Jahre im Max-und-Gorki-Theater gemeinsam und sind dann auch Stuttgart. Da waren wir 5 Jahre und sein Vertrag war schon verlängert worden. Und er hat dann aus persönlichen, familiären Gründen entschieden, das wieder zurückzuziehen und seine Intendanz in Stuttgart zu beenden. Und für mich stand dann relativ zügig auch die Frage, was mache ich, weil die Nachfolge in Stuttgart war für, ja, wollte mich nicht, ich ihn nicht, also war keine Option. Und dann kam die Ausschreibung der geschäftsführenden Direktion für die Volksbühne. Und den Rest hatten wir vorhin schon kurz angesprochen.
Jetzt sind Sie seit einem Jahr in Halle, haben sich auch entschieden, nach Halle zu ziehen, kein pendelnder Intendant zu sein. Würden Sie sich als in der Stadt angekommen bezeichnen?
Also Intendant bin ich sowieso nicht, ich bin Geschäftsführer. Aber ich sagte schon im Bewerbungsverfahren, man muss in der Stadt leben, in der man Theater machen will, sonst kann man die Stadt nicht verstehen. Mhm. Angekommen ist, wäre ein großes Wort nach einem guten Jahr, zumal ich leider mich auch noch zwischenzeitlich letzten Winter in einer kleinen OP unterziehen musste, eine Reha hatte. War zwar ambulant und trotzdem arbeiten, aber das dauert ein bisschen und man muss aufpassen, dass man die Innenstadt nicht mit der Stadt verwechselt. Also da fehlt schon noch ein bisschen an Erfahrung und ich freue mich darauf.
Wie wollen Sie die Stadt über die Innenstadt hinaus entdecken?
Ich war immer noch nicht im Zoo beispielsweise. Ich wollte von Anbeginn sofort in den Zoo.
Sind Sie jemand, der Ausflüge ins Umland macht?
Solange es zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist, sehr gerne. Und bei guten Temperaturen mit Freunden, so sie ein Auto haben, ich besitze nämlich keins.
Aha, jetzt haben wir noch 2 Minuten, um auf die kommende Spielzeit zu schauen und da vielleicht das ein oder andere Highlight, das wir noch nicht erwähnt haben, zu erwähnen. Wir waren an der Oper und haben die Premieren erwähnt, die da anstehen. Die erste jetzt Mozarts Zauberflöte im November und dann nächstes Jahr, da kommt La Traviata auf die Bühne. Wir haben Hedda Gabler erwähnt von Henrik Ibsen, das am 18. September im Schauspiel Spielpremiere hat. Was heben wir noch heraus? Wollen wir mal in die Spielzeit?
Ich sagte ja vorhin schon, ich habe ja 5 Länge. Ich muss sie schon möglichst gleichmäßig behandeln. Infinity wäre wirklich sehr erwähnenswert. Unser Ballett ist ja auch sehr erfolgreich und unser Ballettdirektor arbeitet mit hallischen Musikern. Also die haben komponiert für die Produktion zusammen. Und es wird eine große, in dem Fall wirklich große Premiere des Puppentheaters geben, im Namen der Rose, mit Matthias Brenner in der Hauptrolle, dem ehemaligen Intendanten des NTs. Es findet im Puschkinhaus statt, beziehungsweise im ehemaligen Thalia-Theater.
Und wann und wo kommt Daniel Hope zu Ihnen?
Der ist jetzt im September beim ersten Sinfoniekonzert am 14., 15. September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sie korrigieren mich?
Ich habe das Spielzeitheft hier, ich kann kurz nachgucken.
Das ist das jedenfalls das erste Sinfoniekonzert.
Genau, ja, 13., 14.
13., 14.
und Tschaikowski.
Sonntag, Montag, davor ist das auch in Dresden zum Gastspiel und eröffnet im Prinzip die Feierlichkeiten zu 20 Jahre Staatsorchester.
Klaus Dörr zu Gast bei MDR Kultur, seit einem Jahr der Geschäftsführer der Bühnenhalle. Danke, dass Sie bei uns waren. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Ellen Schweder. Und hier noch der Hinweis auf die kommende Woche, dann wird Gitte Tschoch zu Gast sein. Seit Juli 2026 Generalsekretärin und Vorstandsvorsitzende des Goethe-Instituts. 75 Jahre Goethe-Institut wurden gefeiert in diesem Jahr. Seit 2009 war Gitte Tschoch in verschiedenen Positionen für diese große Kulturinstitution tätig. In Seoul, in Tokio, in Johannesburg, zuletzt von 2015 bis 2018 als Gründungsdirektorin des Goethe-Instituts in der Demokratischen Republik Kongo.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.